Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan, wie immer mit Stefan Mauer. Hallo.
Hallo Stefan, ich grüße dich.
Und der andere Stefan, das bin ich, Stefan Dörner. Und wir schreiben jetzt den 8. November 2020. Das muss man jetzt, glaube ich, in diesen sehr bewegten Zeiten dazu sagen. Das heißt, inzwischen steht fest, dass zumindest, wenn die Wahlstimmen, wie sie abgegeben wurden, jetzt auch so zählen, dass man sagen kann, Joe Biden ist der gewählte nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und Donald Trump hat sich damit nach aktueller Lage anscheinend noch nicht so ganz abgefunden. Er hat es wirklich ein kleiner Live-Meltdown bei Twitter, gab es mal wieder, als das dann sich herauskristallisiert hat, nachdem auch sein ehemaliger Haus- und Hofsender Fox News das ebenfalls so sieht, nicht nur CNN und MSNBC, also das, was sowieso Trump immer als Fake News bezeichnet, als sozusagen den politischen Gegner. Auch die eigenen ihm oft treuen Kanäle haben das so gesehen, dass er jetzt abgewählt wurde. Und wir werden uns jetzt aber mit einem Thema beschäftigen, um da ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, was das angeht, denn ich vermute, dass die meisten unserer Hörerinnen und Hörer das so ähnlich sehen wie wir, nämlich dass wir uns da erstmal darüber freuen, dass Donald Trump abgewählt scheint, muss man jetzt vorsichtig formulieren. Da müssen wir ein bisschen, glaube ich, die Euphorie dämpfen, denn das amerikanische Wahlsystem ist dann eben an manchen Stellen doch so kompliziert und mit so vielen juristischen Fallstricken versehen, dass ein Präsident, der sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, zurückzutreten oder beziehungsweise abzutreten, wenn er abgewählt wurde, dass der da durchaus erfolgreich sein könnte. Stefan, was hast du da herausgefunden?
Es ist jetzt nicht so, dass wir, also meiner Einschätzung nach, da vor der Situation stehen, dass wir eine riesengroße Gefahr haben, also dass die Wahrscheinlichkeit riesengroß ist, dass Trump das wirklich schafft, nach dem 20. Januar 2021 noch im Amt zu sein. Das ist ja der Tag, an dem der Präsident, der Neugewählte, dann eingeschworen werden soll, laut Verfassung. Aber es ist auch nicht so, dass es jetzt Clear Sailing ist ab jetzt. Ich habe mir da so verschiedene Quellen zu angeguckt, unter anderem ein Video des CNN-Kommentators Van Jones, der jetzt relativ bekannt geworden ist, weil er vor laufenden Kameras angefangen hat zu weinen vor Freude, dass Trump abgewählt wurde. Der hat noch vor gut einer Woche relativ deutlich davor gewarnt, dass eben das Rennen jetzt, wo die Wahl entschieden ist, nicht vorbei ist. Und warum das so sein kann, also wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass das auf jeden Fall so kommen wird oder dass Trump jetzt eine 70% Chance hat, im Amt zu bleiben, aber es ist eben auch noch nicht 100% sicher, dass jetzt auch alles so klappt, wie es klappen soll. Und dazu, um das zu verstehen, muss man jetzt tatsächlich mal ein bisschen tiefer einsteigen in das US-Wahlsystem, in die US-Verfassung. Ich habe mir da jetzt mal aus ein paar Quellen was zusammengesucht. Also zuerst mal das, was ja jetzt die meisten, denke ich, wissen schon. Die Bundesstaaten schicken ihre Wahlleute nach Washington, die dort am 14. Dezember darüber abstimmen sollen, dann wirklich, wer der neue Präsident wird, ob das jetzt Donald Trump wird oder Joe Biden. Und bei den meisten Bundesstaaten ist es so, dass also der Gewinner alle Wahlleute bekommt. Und die werden dann halt proportional zur Bevölkerung ernannt. Die meisten schickt Kalifornien mit 55. Und es gibt aber teilweise auch Staaten, die wirklich nur ein oder zwei schicken oder so Distrikte. So, und eigentlich ist es halt ein straightforward Prozess. Sobald das einmal ausgezählt wird, so wie das ja jetzt auch wurde, irgendwann bestätigen die Bundesstaaten das dann wirklich auch amtlich. Dann werden die Wahlleute ernannt, nach Washington geschickt. Das Ergebnis geht dann an den Kongress, also die beiden Kammern des Parlaments in den USA, der das dann wiederum bestätigt und dann wird der Präsident eingeschworen. Und was Donald Trump jetzt versucht, ist eben nicht, so wie es ja oberflächlich aussieht, jetzt noch dazu zu kriegen, dass in Wisconsin, in Michigan, in Pennsylvania doch nochmal bestimmte Stimmen nicht ausgezählt werden und dann am Ende dieser Staat oder diese Wahlleute für ihn stimmen müssen. Das ist nur oberflächlich der Plan oder das, was er oberflächlich tut. Eigentlich versucht er, diesen ganzen Prozess so zu diskreditieren und vor allem auch die Wahlleute aus diesen umstrittenen Staaten so zu diskreditieren, dass am Ende die Staaten keine eindeutige Wahl mehr abgeben können für ihn oder für Joe Biden. Also er möchte verhindern, dass dieses Electoral College, diese Wahlleute-Zusammenkunft, dass die offiziell beschlussfähig ist oder dass zumindest ihre Beschlussfähigkeit umstritten ist. Das geht durch verschiedene Dinge, die er jetzt gerade also auch tut. Also das eine sind halt diese Prozesse gegen Briefwahlstimmen. Er sagt, die sollen nicht beachtet werden. Wenn da jetzt genügend Unsicherheit aufkommt und es also heißt, wir sind jetzt zumindest nicht mehr, also die Gerichte in dem Staat sind sich nicht einig mit den Gesetzgebern, mit der Exekutive. Wir sehen da genug Misstrauen, dass dieser Staat abstimmungsfähig ist. Das ist der eine Versuch, das zu machen. Das zweite ist, dass er von den Staaten eventuell verlangen wird, das Wahlergebnis einfach nicht zu bestätigen, einfach zu sagen, das ist so unsicher alles, es gibt kein offizielles Endergebnis, weil wir uns da eben nicht drauf einigen können. Und eine dritte Sache, die bisher tatsächlich einmal passiert ist in der Geschichte der USA in einigen Bundesstaaten, wäre, dass er in den Staaten, wo zwar ein demokratischer Gouverneur herrscht, wo die Parlamente aber eine republikanische Mehrheit haben, da könnte es passieren, weil eigentlich schickt der Gouverneur dann die Wahlleute zum Electoral College nach Washington. Es könnte aber passieren, wenn er eine breite Unterstützung in seiner Partei hat, dass die republikanische Mehrheit im Parlament nochmal eigene Wahlleute schickt, die dann für ihn stimmen sollen. Dass also aus einem Bundesstaat zwei verschiedene Gruppen an Wahlleuten nach Washington reisen und sagen, dass sie also die offiziellen Repräsentanten des Bundesstaats sind. Und ausgerechnet in Wisconsin, in Michigan und in Pennsylvania ist es so, dass der Gouverneur demokratisch ist und die Parlamente republikanisch dominiert sind. Es ist auch noch in North Carolina so. Aber gerade diese drei Staaten waren ja diese wahnsinnig umstrittenen. Und gerade Pennsylvania, da ist ja jetzt das Wahlergebnis ja erst relativ spät dann gekippt zu Biden, eben weil die Briefwahlstimmen ausgezählt wurden. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Also natürlich alles, wenn oder falls. Falls es also Trump gelingt, genügend Verwirrung zu stiften und genügend das zu diskreditieren und wirklich dafür zu sorgen, dass jetzt am Ende nicht mehr ganz sicher ist oder genügend Zweifel da sind, ist das Electoral College eigentlich abstimmungsfähig. So, normalerweise gehen also die Stimmen, die im Electoral College abgegeben werden, gehen dann an den Senat und das Repräsentantenhaus und die müssen dann beide das Ergebnis bestätigen. Wenn es ein eindeutiges Ergebnis gibt, prima, dann gibt es da auch nicht viel zu tun. Wenn das aber nicht so ist, zum Beispiel, wenn also ein Bundesland zwei verschiedene Gruppen an Wahlleuten dorthin schickt, dann müssten also die beiden Kammern sich einigen, welche von diesen Gruppen jetzt das valide Ergebnis abgegeben hat. Das ist aber, da ja aktuell der Senat von den Republikanern und das Repräsentantenhaus von den Demokraten dominiert wird, durchaus eine Option, dass die sich nicht einigen können. Und dann weiß keiner so genau, was als nächstes passiert. Innerhalb dieses Systems, also es gibt Leute, die sagen, dann könnte Mike Pence, der Vizepräsident, der ist ja gleichzeitig auch Präsident des Senats, es gibt Leute, die sagen, dann müsste er entscheiden, dass wie die Staaten abgestimmt haben, die kein eindeutiges Ergebnis geliefert haben. Das wäre dann ja eher pro Trump natürlich, dieses Ergebnis. Es gibt Leute, die sagen, dann geht das vor den Supreme Court. Den hat ja Trump auch aufgeladen mit Richtern, die ihm wohlgesonnen sind in den letzten Jahren. Es gibt allerdings auch Leute, die sagen, dass dann die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die ja Nancy Pelosi ist und eine Demokratin, dass die dann erstmal Acting President wird, also nicht offiziell Präsidentin, aber halt irgendwie geschäftsführende Präsidentin, würde man das vielleicht übersetzen. Und dass wir dann weitersehen, wie das zum Beispiel dann vor Gericht endet und so. Und wir kamen dieser ganzen Situation einmal sehr nah, das war im Jahr 1876. Da haben tatsächlich drei Staaten zwei verschiedene Gruppen Wahlleute nach Washington geschickt. Und das wurde erst aufgelöst wenige Tage vor der Ernennung, der Einschwörung des neuen Präsidenten. Das war damals Rutherford Hayes, das war ein Republikaner. Und der hat mit den Demokraten wo es halt auch diese Patt-Situation gab, der hat mit denen verhandelt. Das war dann noch relativ kurz nach dem Bürgerkrieg und die Demokraten, die ja damals die eher rassistische Partei waren, die haben verlangt, dass föderale Truppen, Bundestruppen aus Südstaaten abgezogen werden. Und die haben erst dem zugestimmt, diesem Wahlergebnis und diese Patt-Situation aufgelöst, nachdem also Hayes versprochen hatte, da Soldaten abzuziehen. Also das ist das einzige Mal, dass sowas passiert ist. Und da gab es einen Deal zwischen Demokraten und Republikanern. Was jetzt noch spannend ist, also um jetzt wieder in die heutige Zeit zu kommen, in dem Kommentar von Van Jones, den ich eben erwähnt habe am Anfang, er macht dann noch ein neues Feld auf und sagt, wenn es ganz, ganz schlimm kommt und es wirklich also über diese ganzen Instrumente keine Einigung gibt, dass er in der Verfassung der USA, dass er der entnimmt, dass dann das Repräsentantenhaus entscheidet, wer der neue Präsident wird, und zwar unabhängig vom Wahlergebnis. Das habe ich jetzt noch aus keiner anderen Quelle verifiziert, deswegen bitte mit Vorsicht genießen. Wir versuchen das noch irgendwie nachzuliefern. Aber er sagt, das Repräsentantenhaus entscheidet dann, wer der neue Präsident wird und ist dabei nicht an das Wahlergebnis gebunden. Und was dann noch dazu kommt, weil das Repräsentantenhaus wird ja demokratisch dominiert aktuell, aber da ja die Ernennung des Präsidenten oder die Wahl des Präsidenten nach Staaten geht, ist es wohl so, dass dann im Repräsentantenhaus, so wie Van Jones erzählt, die einzelnen Staaten alle das gleiche Gewicht haben. Und dann hätten die Republikaner ein Übergewicht. Das heißt, er macht da die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf, dass er sagt, es könnte passieren im Worst-Worst-Case, dass das Repräsentantenhaus, ohne sich an das Wahlergebnis halten zu müssen und mit der Mehrheit republikanisch eingefärbter Bundesstaaten, einfach Trump im Amt bestätigen könnte und dass das zumindest verfassungsrechtlich legal wäre.
Man muss dazu sagen, er hat das Video vor der Wahl aufgenommen. Das ist ein TED-Talk-Video, also von dieser Veranstaltungsserie, mit der immer irgendwelche meist schlauen Menschen über schlaue Themen reden. Also kurz vor der Wahl hat er das aufgenommen und er hat dieses Szenario aufgemacht für den Fall, dass es einen knappen Wahlausgang gibt. Das ist natürlich jetzt auch die Frage, inwiefern das Wahlergebnis wirklich knapp genug ist, als dass das wahrscheinlich ist. Also auch die Frage natürlich, wie stark stehen die Republikaner bei so einem Versuch von Trump, jetzt noch mit allen Mitteln an der Macht zu bleiben, auch wirklich hinter ihm und auch geschlossen hinter ihm. Das wäre schon in weiten Teilen eine Voraussetzung. Also da dürften jetzt nicht allzu viele, glaube ich, desertieren sozusagen aus den Trump-Reihen. Wir glauben jetzt wahrscheinlich beide nicht, dass das ein wahrscheinliches Szenario ist, aber es zeigt zumindest, wie stark das amerikanische System, was ja ein auch sehr altes System ist, also über 200 Jahre ununterbrochen eine Form der Demokratie, sicherlich über ganz, ganz viele Jahrhunderte oder über Jahrzehnte, am Anfang natürlich erstmal ohne Wahlrecht für Schwarze und ohne Wahlrecht für Frauen und so weiter, aber trotzdem eine Art der Regierung, die sich zumindest einem Teil des Volkes gegenüber rechtfertigen musste, also eine der ältesten Demokratien der Welt, die doch in ganz wichtigen Kernbestandteilen sehr stark von der politischen Kultur abhängig ist und nicht in Gesetzen und Verfassungen eingebaut hat, dass in solchen Fällen ein Präsident, der abgewählt wurde und sich mit Zähnen und Klauen dagegen wehrt, möglicherweise verfassungskonform tatsächlich an der Macht bleiben könnte. Also das zeigt für mich auf jeden Fall nochmal, wie stark reformbedürftig eigentlich das politische System der USA ist. Ich meine, über diesen Unsinn des Electoral Colleges wird ja seit Jahrzehnten auch schon diskutiert und es wurde auch schon rauf und runter dekliniert, warum das System halt eines ist, was vielleicht mal irgendwann vor 200 Jahren sinnvoll war, als irgendwelche Wählerstimmen über hunderte Kilometer per Pferd transportiert werden mussten und so weiter. Und das aber heute vielleicht einfach nicht mehr so sinnvoll ist, wo wir ganz andere Möglichkeiten haben der Kommunikation. Also mal abgesehen von dieser Absurdität und eigentlich aus meiner Sicht einem Anachronismus, ist da doch einiges im Argen, was das politische System der USA angeht. Also das ist so kompliziert, dieser Weg, die du ja eben auch skizziert hast und wahrscheinlich nicht mal umfassend skizziert, weil das eben im Detail immer komplizierter wird, aber dieses ganze System ist einfach so kompliziert und lässt sich an so vielen Stellen juristisch dann auch angreifen, dass ja einfach doch die Demokratie in den USA schon sehr, sehr stark einfach davon abhängt, dass die Parteien fair spielen und dass der Unterlegene eben dann sagt, öffentlich, ich erkenne meine Niederlage an und ich werde jetzt nicht mit allen möglichen juristischen Mitteln dagegen vorgehen. Was ja zum Beispiel auch Al Gore hätte machen können 2000. Er hatte ja die Mehrheit der Stimmen bekommen, was ja in den USA generell von der Verfassung her nicht das Relevante ist, sondern eben die Mehrheit der Wahlleute oder damals hatte man immer noch von Wahlmännern gesprochen. Also die Mehrheit der Wahlmänner und Frauen ist immer das Relevante und die hat er nicht bekommen, weil in Florida die Auszählung gestoppt wurde, als es so langsam sich andeutet, dass er dort den Bundesstaat gewinnt. Und dort hat ja damals 2000 ein Supreme Court im Bundesstaat geurteilt, dass das rechtens war und er ist nicht gegen dieses Urteil vorgegangen und hat sozusagen nicht das System an seine Grenzen gebracht und hat George Bush Junior damals den Sieg überlassen. Ja, mal schauen, wie es jetzt mit Trump weitergeht. Ich hoffe, dass er bemerkt, wie dann eben doch wichtige ehemalige Verbündete langsam sich abwenden von ihm, weil sie eben vermutlich auch nicht wollen, dass wir jetzt in bürgerkriegsähnliche Zustände rutschen in den USA. Aber wer weiß, ich meine, dieser Mann ist immer wieder für Überraschungen gut.
Ja, also erstmal eine kurze Anmerkung zu Al Gore. Also es ging damals um eine Neuauszählung der Stimmen, weil Al Gore nur mit 2000 Stimmen Rückstand verloren hat in Florida und es auch irgendwie hieß, dass da bestimmte Stimmen nicht gezählt worden seien. Und seine Partei hat halt diesen Recount gefordert, der hatte dann auch begonnen und dann hat der Supreme Court den gestoppt. Und dann hat Al Gore das aber auch akzeptiert. Und genau da ist jetzt der Punkt. Ich erinnere mich, als Donald Trump, der hat ja das Geld für seine Mauer, die er da nach Mexiko bauen wollte, hat er ja nicht bekommen. Daraufhin hat er so bestimmte Notverordnungen erlassen und also eine Notlage ausgerufen, um bestimmte Gelder dafür umwidmen zu können. Und damals habe ich schon den Kommentar gelesen, dass es also hieß, diese Notprogramme und diese Ermächtigungsgeschichten, die der Präsident der USA hat, weil ja wahnsinnig viel Macht bei dem zusammenläuft, die sind einfach nicht darauf ausgelegt, dass da Verbrecher oben sitzen oder dass da Menschen, die skrupellos sind, sitzen, sondern diese wurden alle geschrieben mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass das schon irgendwie moderate und kluge und nicht nur egoistische Menschen sind, die auf diesen höchsten Posten kommen. Und dass das eben das System damit auch überfordert ist, dass Trump so skrupellos und so verbrecherisch und so völlig ohne irgendwelches Interesse an anderen Dingen außer ihm selbst ist. Und damit ist dieses System einfach überfordert. Und Donald Trump tut gerade wirklich alles, was er kann, um irgendwie diese Regeln und dieses System so weit zu biegen, dass er doch noch an der Macht bleiben kann. Und du hast völlig recht. Also es hängt jetzt extrem davon ab, was die anderen Republikaner machen, weil er kann das natürlich nicht alleine tun, sondern er braucht Unterstützung, öffentliche seiner Partei, er braucht finanzielle Unterstützung, er braucht rechtliche Unterstützung. Und natürlich hat er noch einige Leute, die ihm helfen. Auf CNN wurde also schon vor 2-3 Tagen gesagt, dass also die viele hohe Tiere in der Republikanischen Partei sich von ihm abwenden. Es gab aber noch nicht von so vielen, wo man sich das wünschen könnte, wirklich eine klare Distanzierung. Also es haben doch einige Joe Biden auch gratuliert zur Wahl, was sehr wertvoll ist. Fox News hat gesagt, Joe Biden hat gewonnen. Das ist alles sehr wichtig jetzt, ja, in diesen Zeiten, wo ja auch einfach die öffentliche Meinung eine große Rolle spielt. Aber es gibt halt auch noch diese legale und diese juristische Seite. Und damit die funktioniert, muss halt auch ein gewisser öffentlicher Druck da sein. Das heißt, es hängt jetzt eben wirklich davon ab, wie agiert die Republikanische Partei, wie agieren die großen Köpfe dort, wie weit sind auch, ich sag mal, Profiteure der Ära Trump bereit, sich jetzt trotzdem von ihm zu distanzieren, eben um eine Verfassungskrise in den USA zu vermeiden. Weil wenn er je nachdem, wie weit er mit seinen Bemühungen kommt, wenn die jetzt nicht alle früh genug abgeschmettert werden, dann schlittern wir da in eine Verfassungskrise rein. Und das ist ja wirklich, ja, ich finde das wahnsinnig bemerkenswert, dass also ein einzelner Mensch bereit ist, für seinen persönlichen Machterhalt das reichste und mächtigste Land der Welt in eine Verfassungskrise zu stürzen. Also das geht nicht in meinen Kopf rein. Und wie es scheint, sind seine Instrumente ja zumindest völlig noch nicht verbraucht. Was halt echt bedeutet, dass wir die nächsten, was sind es noch, 74, 73 Tage, bis dann der neue Präsident vereidigt werden soll. Also wir werden einen Großteil dieser Zeit wirklich noch zittern müssen und uns zumindest nicht entspannt zurücklehnen können, sondern das ist immer noch eine sehr dynamische Situation dort. Und die macht mir ganz ehrlich auch echt große Sorge.
Also ein Mann, der sein Schicksal offenbar an das von Trump unwiederbringlich gebunden zu haben scheint, ist ja Rudy Giuliani, der ja richtig aufgedreht hat, jetzt nach der Entscheidung der großen Fernsehanstalten Biden zum Gewinner auszurufen, der dann irgendwie so eine Pressekonferenz gegeben hat, wo er sich lustig gemacht hat über die Networks, dass die halt nicht die Wahl entscheiden und so weiter, und der schon angekündigt hat, dass Trump klagen wird. Er ist ja auch der Anwalt von Trump, ehemaliger Bürgermeister von New York. Andere sind aber ja auffällig ruhig in der ganzen Geschichte. Und ich glaube, also am Ende setze ich ein bisschen darauf, dass ein Großteil der Republikanischen Partei am Ende ja oft dann doch aus opportunistischen Machtpolitikern besteht, die vielleicht jetzt auch einfach bemerkt haben, dass der Trump-Zug jetzt doch abgefahren ist und sich dann vielleicht umorientieren werden. Also mit anderen Worten, ich halte da viele der Spitzenpolitiker im republikanischen Lager für zu wenig ideologisch und zu stark an persönlichem Machterhalt interessiert, als dass sie dann auf Teufel komm raus jetzt sich noch hinter Trump scharen werden. Also da hat man ja auch schon einige Veränderungen in der politischen Kultur gesehen. Also unter George W. Bush waren es auf einmal alles total krasse Evangelikale. Unter Trump haben wir ja ganz, ganz viele Prinzipien der Republikanischen Partei über Bord geworfen, also Freihandel und so weiter, was vorher eigentlich fast nicht verhandelbar schien. 180-Grad-Wendung war viele kein Problem, Tea Party-Bewegung zwischendurch. Also die Republikanische Partei ist sehr wandelbar, je nachdem, wie die politische Stimmung so gerade ist. Und dementsprechend setze ich auch persönlich die Hoffnung darauf, dass ein Großteil der dort etablierten Republikaner jetzt bemerken, dass der Trump-Zug gerade so ein bisschen abgefahren ist.
Also das ist auch wirklich die Hoffnung, dass einfach aus opportunistischen Gründen für die bisherigen Unterstützer jetzt einfach die Anreize anders sind und sie sagen, nee, das lohnt sich jetzt für uns einfach nicht mehr, uns hinter diesen Mann zu stellen. Ich finde das wirklich bemerkenswert, dass wir also offenbar da so starke Schwächen haben in der Verfassung, die solche Dinge zumindest, ja, ich will nicht sagen, auf jeden Fall ermöglichen, aber zumindest irgendwie die Möglichkeit dafür offen lassen, dass man dadurch so ein Schlupfloch schlüpfen könnte. Immer wieder interessant. Rudy Giuliani ist ja nicht Milliardär. Also ich frage mich, warum zum Beispiel solche Leute überhaupt so ein Interesse dran haben, so stark sich an Trump dran zu hängen.
Da kann ich natürlich auch nur spekulieren. Ja, ich meine auch, dass er Milliardär ist. Ich habe ihn übrigens mal erlebt auf einer Konferenz. Ich glaube, das war die NOAA-Konferenz hier in Berlin, also so eine Startup- und Investorenkonferenz, wo Rudy Giuliani was zum Thema Cybersecurity erzählt hat. Und es war tatsächlich mit Abstand der größte Schwachsinn, den ich jemals zu diesem Thema gehört habe. Also der hatte wirklich überhaupt keine Ahnung von dem Thema, also ganz, ganz offensichtlich. Das ist ja Wahnsinn. Ich sehe es jetzt ja auch gerade parallel im Wikipedia-Artikel. Seit Januar 2017 ist er der Cybersicherheitsberater von Donald Trump. Also diese Vortäuschung von Kenntnissen in diesem Gebiet hat ihn mal offenbar bis zum Cybersicherheitsberater werden lassen. Also es war wirklich ein grauenhafter Vortrag. Und damals hatte er mit Trump noch nichts zu tun. Das ist also viele Jahre her, da war Trump noch ein TV-Celebrity und hatte noch keinerlei Präsidentschaftsambitionen.
Deswegen, man muss auch wirklich gucken, also wir haben das jetzt alles erzählt, wie das legal aussieht, aber es scheint ja schon so aktuell so, als würde da auch handwerklich einiges falsch gemacht. Ja, ich sag mal so, der eine Vorfall, der ja auch mit viel Häme jetzt kommentiert wurde, war, Trump hat wohl gestern per Twitter angekündigt, dass im Four Seasons Hotel in Philadelphia eine Pressekonferenz zum aktuellen Stand der Klage gegen den Staat Philadelphia stattfinden sollte. Und dann hat er so ein paar Tweets hinterhergeschickt, wo er immer wieder die Location geändert hat. Und am Ende fand es also statt vor einer Landschaftsgärtnerei, die auch Four Seasons hieß, und zwar wirklich in so einem total abgewrackten Stadtteil draußen vor so einer Garage. Und da hat unter anderem auch Giuliani gesprochen. Es gab keinen offiziellen Kommentar dazu, warum das so war. Die Spekulationen waren, dass irgendwer, also Trump, gesagt hat, wir machen das im Four Seasons, die dann entweder gesagt haben, wir sind schon ausgebucht oder wir wollen euch nicht. Und daraufhin Trump gesagt hat, wir müssen das jetzt aber irgendwo machen, wo Four Seasons davor steht. Also
ich dachte erst, sie haben vielleicht falsch gegoogelt und einfach das Falsche gebucht, aber das ist natürlich eine noch witzigere Erklärung dafür, ja.
Ja, also keine Ahnung, also da gibt's ja auch keine offizielle Stellungnahme zu. Also sowas macht natürlich schon Hoffnung, wenn man sowas sieht, wie dilettantisch da teilweise Dinge anscheinend auch passieren. Oder dass da vielleicht wirklich einer einfach bei Google Four Seasons eingegeben hat und dann bei der ersten Nummer angerufen hat, die gekommen ist. Wobei, das wäre ja auch gute SEO dann gewesen von dieser ja, Landschaftsgärtnerei, stimmt, wenn die vor dem Hotel aufgetaucht wären.
Ja.
Also sowas macht natürlich Hoffnung, aber man darf nichtsdestotrotz diese ganzen Kram echt nicht unterschätzen. Da ist eine Menge Geld involviert, da ist eine Menge Interesse und Machtpolitik involviert und wie es ja scheint, Donald Trump schreckt da echt vor nichts zurück. Und solange er genug Unterstützer hat und nicht genug Leute sagen, so, es reicht jetzt, wird er ja weitermachen, so wie es aussieht. Also das müssen wir echt einfach ein bisschen im Auge behalten.
Ja, und es ist ja auch einfach nach wie vor erschreckend, mal völlig unabhängig von juristischen Details und wie das jetzt alles entschieden wird. Es ist ja schon erschreckend. Man muss ja ganz klar sagen, hätte es die Corona-Pandemie nicht gegeben, ist die Wahrscheinlichkeit oder wäre die Wahrscheinlichkeit der Wiederwahl von Trump enorm hoch gewesen, meiner Einschätzung nach. Und selbst so war es ja nicht diese blaue Welle, von der so viele wieder mal gesprochen haben vorher und in den Umfrageinstituten. Es schien ja einen klaren Vorsprung zu geben von Biden. Und so klar war er am Ende ja so oder so nicht. Also muss man schon sagen, nach 4 Jahren Angriffe auf die Demokratie, auf den Rechtsstaat, auf die Meinungsfreiheit, auf die Pressefreiheit von Trump, also zumindest verbaler Art immer wieder, ist immer noch ein signifikanter Teil der amerikanischen Bevölkerung der Meinung, dass das ein guter Präsident ist. Und das ist einfach erschreckend, mal vollkommen unabhängig davon, wie es jetzt weitergeht und wie das juristisch alles entschieden wird. Und ob er, also ich glaube nicht daran, dass er nochmal 4 Jahre Präsident wird, aber mal völlig unabhängig davon ist es erschreckend und wird Biden ja auch mit diesem Land jetzt irgendwie umgehen müssen. Und ich weiß, er wird darauf setzen, Versöhnung und so weiter. Aber das ist ja auch keine neue Strategie der Demokraten. Also Obama hat es ja ganz genauso gemacht. Der hat ja sehr stark auf Kompromisse gesetzt, wollte das Land versöhnen, hat sehr versöhnliche Töne angeschlagen, war immer sehr moderat in allem, wollte eigentlich in allem Kompromisse machen mit den Republikanern. Also hat zum Beispiel die Gesundheitsreform, als er die Mehrheit hatte im Kongress, nicht durchgeführt, weil er unbedingt auf einen Nenner kommen wollte mit den republikanischen Teilen des Kongresses. Dann hat er die Mehrheit verloren und dann musste er noch viel stärker Kompromisse machen und so weiter. Und am Ende gab es die Tea Party, die so radikal war wie schon lange nichts mehr im rechten Lager in den USA. Ich befürchte so ein bisschen, dass das so weitergehen wird, also dass auch Biden wieder versuchen wird, das Land zu versöhnen und versöhnliche Töne anzuschlagen und so weiter. Gut, man muss dazu sagen, er ist nicht schwarz, was vielleicht tatsächlich für viele rassistisch motivierte Republikaner dann weniger triggert sozusagen in seine Richtung.
Ja, aber er hat eine Frau, die auch noch schwarz ist als Vizepräsidentin. Ja. Also ich glaube, dass er dadurch allein schon, also klar, ich meine, Obama hat ihn ja damals auch als Vizepräsidenten ausgewählt, um eben, weil er ja wirklich so the whitest dude of all of them irgendwie ist. Das war sicherlich auch da eine Botschaft. Aber ich glaube, dass jetzt umgekehrt, auch weil er immer wieder Rassismus auch zum Thema gemacht hat im Wahlkampf, ich befürchte, diesen Bonus, also Bonus, hat er sich jetzt irgendwie auch verspielt dadurch, dass er das gemacht hat. Ja, auch zu Recht und auch aus guten Gründen. Aber auf der Seite, auf der radikalen Seite und rassistischen Seite der Republikaner und der Bevölkerung wird das sicherlich dann nicht mehr so ziehen.
Klar, es ist immer diese Rede von dem gespaltenem Land. Das ist ja inzwischen schon so ein Klischee oder so eine Plattitüde geworden, aber es steckt halt schon auch wirklich sehr viel Wahrheit dahinter. Also die Lager Land versus Stadt, Küste versus Binnenland und so weiter, die kristallisieren sich ja immer stärker heraus und es hat sich daran ja auch nichts fundamental geändert. Es gab jetzt einfach wieder diese Swing States und die entscheiden einfach bei jeder Wahl jetzt inzwischen alles. Also wenn du in Kalifornien wohnst, ist völlig egal, wie du wählst. Du entscheidest die Präsidentschaftswahl einfach nicht, weil es klar ist, dass Kalifornien demokratisch wählt. Dagegen, wenn du halt in Georgia wohnst oder Pennsylvania oder einer dieser Swing States, ist deine Stimme halt unfassbar wichtig. Ja, nach wie vor glaube ich einfach, dass wir, oder das heißt wir, also dass die USA mal grundsätzlich darüber sprechen sollten, wie sie ihr Wahlsystem organisieren und letztlich auch, was denn eigentlich noch der Gesellschaftsvertrag dieses Landes ist, dass er so lange so erfolgreich war, muss man ja sagen, also wirtschaftlich und in jeder anderen Hinsicht, was jetzt eben so gespalten ist, wie wahrscheinlich zuletzt zu Bürgerkriegszeiten.
Ja, ich meine, das sieht man ja auch zum Beispiel in Großbritannien, die haben ja auch so ein Mehrheitswahlrecht, das heißt also, dass immer diese Winner-Takes-All-Regelung stattfindet, die ja bei einem Verhältniswahlrecht anders ist. Da sieht man es ja auch, da gibt es ja auch Wahlkreise, in denen wirklich total wild Wahlkampf stattfindet und welche, die komplett ignoriert werden. Und das setzt sich ja, ist ja nicht nur im Wahlkampf so, sondern setzt sich ja auch dann bei den politischen Entscheidungen durch. Wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, wo ich weiß, das verärgert meine Wähler in einem Swing State, dann treffe ich die eher nicht. Aber wenn ich weiß, ich verärgere meine Wähler in einem Staat, den ich sowieso sicher habe, naja, ist dann ja nicht so schlimm. Und also das hat auch ganz handfeste politische Auswirkungen, kann eigentlich nicht im Sinne der Menschen sein, gerade in diesen Swings, gerade in diesen Nicht-Swing-States, also in denen die eigentlich eine sichere Bank sind für die einzelnen Kandidaten. Eigentlich ganz logisch, dass man eine Reform braucht, aber wie man das ja auch in Deutschland bei der Wahlrechtsreform sieht, es gibt halt immer Leute, die vom bestehenden System profitieren und Veränderungen zu blockieren, ist dann wiederum ja auch immer einfacher, als sie umzusetzen. Dann muss man ja wieder Kompromisse finden und alles so zu lassen, wie es ist. Das ist politisch sehr viel einfacher durchzusetzen.
Weißt du, warum in den USA überall Maissirup zugesetzt ist und die ganzen Connoisseure, die Coca-Cola, die Mexican Coke bestellen und nicht die amerikanische Coca-Cola, weil da immer Maissirup drin ist?
Keine Ahnung, das höre ich jetzt zum ersten Mal.
Das hat auch wieder was mit dem politischen System zu tun, und zwar, dass die Vorwahlen der Republikaner und der Demokraten immer in Iowa die ersten stattfinden und das immer ein sehr wichtiges Signal ist, wer da bei den Vorwahlen gewinnt. Und in Iowa sind die Maisbauern einfach sehr, sehr stark. Und deswegen werden die von allen politischen Seiten mit Subventionen zugeschissen, ohne Ende. Und deswegen ist Mais so extrem günstig in den USA. Und deswegen wird alles mit Maissirup gesüßt, was übrigens gesundheitlich richtig schlecht ist, weil das nämlich reine Fructose ist und damit deutlich ungesünder als Haushaltszucker, der 50% Fructose und 50% Glucose ist. Und dementsprechend müssen alle, die irgendwie eine Coca-Cola so trinken wollen, wie sie eigentlich gedacht war, mal ursprünglich und wie sie sonst auf der Welt verkauft wird, müssen die Mexican Coke bestellen, die halt deutlich teurer ist. Aber was in vielen Restaurants in Silicon Valley zumindest sehr verbreitet ist, also dass du eine Mexican Coke bestellst statt der amerikanischen Coca-Cola, weil das sozusagen die Original-Coca-Cola ist und in den USA ist nur noch diese komische Mais-Sirup-Coca-Cola.
Ich möchte an dieser Stelle dich mal vor unseren ZuhörerInnen, die dich nicht persönlich kennen, outen, dass du ja seit ungefähr anderthalb Jahren oder einem Jahr dich sehr intensiv mit Ernährung beschäftigst und dich einfach mal fragen, weißt du das deshalb? Hast du das in einem deiner Ernährungsbücher gelesen?
Nee, das wusste ich vorher schon. Das hat, also dieser gesundheitliche Aspekt, der ist sozusagen wieder dazugekommen jetzt, wobei das hatte ich vorher auch schon mal gehört, dass Maissirup da kein besonders gutes Süßungsmittel ist, aber nee, das wusste ich vorher schon.
Ja, okay, aber das ist ja schon spannend. Klar, so kommen dann solche politischen Geschichten zustande. Also, ja, ich sag mal, erstmal gilt es ja jetzt wirklich, die nächsten zweieinhalb Monate zu überstehen. Zu hoffen, dass Donald Trump, der ja immer noch im Moment Präsident ist und der Oberbefehlshaber des Militärs und der das Atomwaffenarsenal der USA kontrolliert, dass der also nicht so sehr um sich schlägt, dass er da irgendwelche irreparablen Schäden anrichtet und dass es wirklich klappt, da friedlich die Macht zu transferieren. Das ist leider immer noch nicht zu 100% sicher. Also da gilt es jetzt wirklich für uns alle, ja, die Daumen zu drücken, vielleicht zu schauen, wie können wir weil falls da jetzt wirklich was Großes passiert, dann wird es ja sicherlich auch Proteste geben in den USA, vielleicht auch zu schauen, was gibt's da so für Organisationen, wen kann man unterstützen, vielleicht auch von hier aus. Da stehen uns noch wilde Wochen bevor, da bin ich mir sicher.
Gut, damit würde ich sagen, haben wir diesen natürlich sehr, sehr dominanten und großen Block naheliegenderweise auch ganz gut abgearbeitet. Ich hoffe, wir haben ein paar Dinge euch erzählen können, die euch neu waren, weil das war uns nämlich ein Anliegen, weil ich meine, jetzt nochmal runterbeten, wie die Nachrichtenlage ist. Ich glaube, das ist bei politisch interessierten Menschen jetzt gerade eher sinnlos. Wir haben da versucht, eher ein paar Hintergründe zu liefern. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Und da haben wir noch zwei etwas kleinere Themen, zu denen wir jetzt kommen wollen. Und zwar ist das erste Mal wieder unsere, ich in Anführungsstrichen, Freunde aus der, wie kann man die eigentlich nennen? Die werden manchmal Corona-Leugner genannt. Das finde ich eigentlich einen bescheuerten Begriff, weil oder sogar Corona-Gegner, das finde ich noch bescheuerter, weil Corona-Gegner, würde ich sagen, sind wir eher. Wir wollen nämlich, dass Corona sich nicht weiter ausbreitet. Aber das sind Leute, die eigentlich Gegner der Corona-Maßnahmen sind in erster Linie. Und die haben in Leipzig demonstriert.
Die Geschichte ist halt vor allem deswegen krass, weil das komplett eskaliert ist. Es war eine Demo angemeldet auf dem Augustaplatz im Zentrum Leipzigs. Also das ist wirklich total zentral. Für 16.000 Menschen war die angemeldet. Die Stadt Leipzig hat gesagt, dort auf dem Augustaplatz, wenn wir da 1,5 Meter Abstand verlangen von den Leuten und dass sie alle Masken tragen, dann passen da höchstens 5.000 drauf. Und hat deswegen gesagt, hat es nicht komplett verboten, hat nicht den Fehler gemacht, den Berlin gemacht hat, weil da war, das wurde dann ja von Gerichten gekippt, sondern hat gesagt, wir suchen euch einen neuen Ort zum Demonstrieren und dann sollte das so 9-10 Kilometer außerhalb der Stadt vor so einer Messehalle stattfinden. Dann wurde natürlich dagegen geklagt, wie das ja auch immer ist. Das Verwaltungsgericht Leipzig hat gesagt, nee, das ist richtig, was die Stadt gemacht hat, alles super. Und dann hat aber das Oberverwaltungsgericht in Bautzen am Samstagmorgen entschieden, dass das doch auf dem Augustaplatz stattfinden darf. Am Samstagabend, also wirklich mit ja einem halben Tag Vorlauf sozusagen. Und dann sind an dem Abend, also verschiedene Schätzungen gibt's, aber es werden so 45.000 Menschen gewesen sein, waren also dort größtenteils auf dem Augustaplatz, natürlich völlig ohne jedes Abstandsgebot. Die meisten haben keine Masken getragen. Es wurde immer lauter, immer gewalttätiger. Und irgendwann am Nachmittag hat die Polizei dann gesagt, so, das war's, hat also Durchsagen gemacht, die Veranstaltung wird aufgelöst wegen Verstößen gegen die Hygieneordnung. Also das war wirklich mit Ansage, dass das da passieren würde, weil wie gesagt, auf einem Platz, wo die Stadt sagt, 5.000 Menschen können sich da entsprechende Hygieneordnung aufhalten, 16.000 wurden erlaubt, 45.000 sind gekommen, also das war sowas von absehbar. Auch diese Größenordnung war absehbar, also die haben sich ja wieder in Telegram-Gruppen verabredet und so. Auch, dass da eine große Radikalisierung stattfindet. Also da waren hunderte kampferprobte, gewaltbereite Nazis. So, und als dann diese Veranstaltung aufgelöst werden sollte, dann haben die die Polizei überrannt, sind da durch die Polizeiketten durch und sind durch die Straßen von Leipzig gezogen. So marodierende Banden teilweise. Und stundenlang hat da kaum jemand eingegriffen. Also die Polizei hat gesagt, man hätte nur mit großer Gewaltanwendung das aufhalten können. Das habe man nicht tun wollen. Und dann sind diese Leute wirklich durch die Stadt gezogen, als hätten sie sie erobert. Also das Oberverwaltungsgericht hat seine Urteilsbegründung noch nicht veröffentlicht. Das soll erst in den nächsten Tagen passieren. Ich finde aber, man muss sich wirklich ganz genau angucken jetzt, also welche Rolle spielt da das Oberverwaltungsgericht? Welcher Richter hat das entschieden? Was waren das vielleicht für Motive? Wie sieht die Urteilsbegründung nachher aus? Warum war die Polizei nicht vorbereitet? Warum hat der Innenminister sich da nicht irgendwie stärker eingebracht, der Sächsische? Die Stadt Leipzig war dagegen. Da hat sogar ein Pressesprecher sowas gesagt wie, wie soll ich den Leuten erklären, dass sowas hier passiert und irgendwie 45.000 Leute auf dem in der Öffentlichkeit kuscheln, mehr oder weniger, wenn gleichzeitig maximal zwei Haushalte sich in der Öffentlichkeit treffen können. Es gab Kommentare, ja, die Weihnachtsmärkte verbietet ihr, aber sowas ist in Ordnung. Wie gesagt, diese Demonstranten waren auch wirklich, die haben Schilder hochgehalten, wo irgendwie Christian Drosten, Markus Söder, Karl Lauterbach, Saskia Esken drauf waren, so in Sträflingsklamotten und mit Schildern, wo schuldig stand. Ich habe Fotos gesehen von einer Frau, die ein ein Zeichen vor sich hergetragen hat, das aussah wie ein Judenstern und da stand drunter, ich bin Covid-Jude, also wirklich furchtbare Bilder. Und diese Leute sind da frei rumgelaufen. Journalisten wurden verprügelt. Es gab rechtsextremistische Flaggen, die da hochgehalten wurden. Also dieser ganze Sud an Menschen, das war wirklich, man kann das eigentlich auch kaum mehr in Worte fassen, wie sehr das alles eskaliert ist und wie hilflos unsere Behörden da waren. Also dass da niemand drauf vorbereitet war, dass so spät erst eingegriffen wurde und dass es dann nicht gelungen ist, diese Demo aufzulösen, sondern die Leute noch viel mehr eskaliert sind, bis in die späte Nacht. Ich habe jetzt von einer aus zweiter Hand aus Leipzig gehört, dass selbst heute noch die Stimmung total angespannt ist und dass das wohl immer noch irgendwie Unruhe ist und an einzelnen Ecken irgendwie entweder total viel Polizei oder immer noch Leute sind, die anscheinend irgendwie Krawall machen wollen. Das ist wirklich eine Katastrophe mit Ansage gewesen. Und ich kann nicht verstehen, wieso dieser Deeskalationsversuch der Stadt, das eben nach draußen zu verlegen, warum das vom Oberverwaltungsgericht verboten wurde. Also das müssen wir uns echt noch ganz genau anschauen, wer da welche Rolle gespielt hat. Und auch die Polizei scheint ja nicht immer so interessiert gewesen zu sein, das Ganze aufzulösen. Da sind ja auch einige Bilder rumgegangen.
Genau, bei Twitter gab es ein Video, wo man ein Polizeifahrzeug sieht, wo die Polizisten im Innern einen Daumen-hoch-Geste machen, während sie durch die Demonstranten fahren, also durch die Demonstration fahren und entsprechend bejubelt werden von den Demonstranten drumherum. Ich als Berliner kann erstmal nur sagen, ich bin irgendwie froh, dass sie nicht mehr hier rumlaufen, sondern jetzt gerade in Leipzig. Weißt du eigentlich, warum die sich jetzt Leipzig ausgewählt haben? Das ist ja, ich sag mal, das Epizentrum dieser ganzen Bewegung scheint ja schon eher im süddeutschen Raum zu sein, also so rund um Stuttgart mit Querdenken und so weiter. Das ist ja eine Stuttgarter oder zumindest eine Baden-Württemberger Organisation. Warum haben die sich jetzt Leipzig ausgewählt?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das was mit Mobilisierung zu tun hat, wo man die Leute halt am besten hinkriegt. Aber die sind ja auch tatsächlich, das ist natürlich andererseits auch mit Reisebussen und so von richtig weit teilweise angefahren. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich, wenn sie die Leute nach Berlin gekriegt haben und vielleicht so ein bisschen das Gefühl hatten, okay, Berlin ist vielleicht beim nächsten Mal doch dann ein bisschen besser vorbereitet, dass sie jetzt nochmal woanders hin wollten. Aber das ist jetzt echt nur Spekulation, das weiß ich nicht.
Ja. Erschreckend, dass die immer noch so viel Zulauf haben, auch in diesen Zeiten, wo einfach inzwischen eigentlich jeder gemerkt haben sollte, dass es eben nicht nur eine Grippe ist, dass auf die erste Welle mit Ansage jetzt tatsächlich die zweite Welle folgt, dass jetzt auch die Todeszahlen wieder hochgehen und so weiter. Aber es scheint einfach ein gewisser Teil der Bevölkerung auch nicht mehr für Fakten und logisches Denken und Rationalität erreichbar zu sein. So nüchtern muss man es, glaube ich, inzwischen einfach konstatieren.
Ja, und es ist ja auch total gekapert von wirklich Nationalisten, Nazis, also dass die da ganz offen und ungeniert aufmarschieren, auch zwischen allen möglichen anderen Leuten, die das überhaupt nicht zu stören scheint. Ich meine, das haben wir ja schon bei der Berliner Demo gesagt, aber das ist ja nicht mehr nur gekapert, also die machen das ja gemeinsam. Also man kann ja jetzt nicht mehr behaupten, naja, die laufen da halt mit. Also die organisieren das mit, die sind aktiv in diesen Telegram-Gruppen, die provozieren da aktiv, heizen da noch die Stimmung an. Und wie gesagt, also dann sieht man dann so Bilder von einem Polizeiwagen, wo dann der Polizist drin den Daumen hoch macht und den Demonstranten sozusagen noch Mut macht, dass sie irgendwas richtig machen. Und es ist einfach auch nicht erklärbar. Also es gibt einen Lockdown gerade und ja, das war explizit ausgenommen, dass das Versammlungsrecht dadurch jetzt nicht eingeschränkt wird, aber es war halt ganz klar die Ansage, dass wenn Versammlungen stattfinden, dass da ganz streng auf Hygienemaßnahmen geachtet werden soll. Und dass also ein Gericht entscheidet, dass eine Veranstaltung stattfinden soll und darf in einer Weise, die einfach völlig von vornherein klar macht, dass die Hygienemaßnahmen nicht eingehalten werden können, kann ich auch wirklich nicht verstehen. Ich bin echt sehr gespannt auf die Begründung vom OVG und ich finde auch, wir müssen da alle ganz genau hingucken, wer hat diese Entscheidung getroffen und warum. Also gibt es da vielleicht auch irgendwie eine Verbindung in diese Szene, in diese Anti-Szene. Also anders kann ich mir das gar nicht erklären, weil das Verwaltungsgericht selber hat ja auch gesagt, das wird nichts. Das hat sogar der Chef des Verwaltungsgerichts hat sogar eine Mitteilung rausgegeben und gesagt, wir werden für diese Demo extra Personal bereitstellen, um eben auch Strafen aussprechen zu können für Leute, die gegen Regeln verstoßen auf diesen Demos. Also das Verwaltungsgericht war da eindeutig und sehr klar dagegen, dass das stattfindet. Und das OVG hat das halt einfach kassiert. Also das müssen wir uns echt nochmal genauer angucken.
Wenn euch das als Zuhörerin oder Zuhörer jetzt interessiert, diese Szene nochmal genauer betrachtet, es gab den Podcast von uns vom 30. August, war das, wenn ich es gerade richtig sehe, wo auch ich nochmal berichtet habe über die Corona-Demos in Berlin, wo ich mich da mal ganz kurz unter die Leute gemischt habe und so ein bisschen meine Eindrücke geschildert habe. Also diese ganz komische Mischung aus rechtsradikalen, Verschwörungsgläubigen und auch irgendwie so ein bisschen Alternativen, die irgendwie generell glauben, dass da oben immer irgendeine Elite sich zusammenschwört und es irgendwie vergiften möchte mit irgendwelchen Pharmaunternehmen oder was auch immer. Also diese Allianz der Irrationalität, die sich da zusammentut, die haben wir da mal ein bisschen tiefer beleuchtet. Aber ich würde sagen, damit können wir es auch diesmal belassen, oder? Wollen wir da noch ganz kurz dann das letzte Thema besprechen?
Ja, es ist ja wirklich auch alles noch ganz frisch. Vielleicht wissen wir da auch nächste Woche mehr. Wir wollten halt einfach mal ansprechen, dass sowas wie da in Leipzig, das muss auf jeden Fall irgendwie aufgearbeitet werden. Und ich hoffe sehr, dass das auch passiert und dass es da auch Konsequenzen geben wird, dass sowas nicht nochmal in der Form passieren kann.
Genau, dann gab es ja in den letzten Wochen sehr, sehr große Demonstrationen in Polen gegen ein Gerichtsurteil, was sehr stark im Geist der regierenden PiS-Partei gefällt wurde, für eine noch weitere Verschärfung des ja ohnehin schon extrem scharfen Abtreibungsrechts in Polen, das ja inzwischen, kann man sagen, dann jegliche Abtreibung illegal machen würde, egal wie die Umstände sind, also auch bei Vergewaltigung und ähnlichen Fällen. Das schien so ein bisschen so der Funke gewesen zu sein, der den großen Teil der Bevölkerung oder bei einem großen Teil der Bevölkerung das Feuer sozusagen des Protests entfacht hat oder des Widerstands. Und dann gab es wirklich riesengroße Demonstrationen. Und jetzt gibt es da eine neue Entwicklung.
Ja, also wirklich Entwicklung ist es nicht, aber zumindest scheinen diese Proteste ein bisschen zu fruchten. Übrigens, Abtreibung ist das Framing-Wort von den Leuten, die dagegen sind. Ne? Also das war ja früher ein bisschen anders, aber es sagen eigentlich zumindest im deutschsprachigen Raum nur noch die Leute Abtreibung, die halt das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch, was so das neutralere Wort ist, eben wegnehmen wollen oder möglichst einschränken wollen. Aber anyways, also nochmal kurz zum Hintergrund. Polen hatte sowieso schon eines der strengsten Gesetze oder eine der strengsten Rechtslagen überhaupt, was Schwangerschaftsabbrüche angeht in der Europäischen Union. Und jetzt hat, also das versucht die regierende PiS-Partei, die ja wirklich erzkonservativ ist, die seit 2015, glaube ich, dort an der Macht ist, die versucht also seitdem schon, das stark einzuschränken. Die sind da absolut dagegen. Wenn es nach denen geht, darf das eigentlich gar nicht passieren. Der Jaroslaw Kaczynski, der das Oberhaupt da irgendwie ist, so der alte Mäzen der Partei, der hat schon 2016 mal gesagt, dass das Ziel seiner Partei ist, sicherzustellen, dass selbst extrem schwierige Schwangerschaften, selbst wenn das Baby sicher nicht überleben wird, selbst wenn es zur Welt gebracht wird, dass er trotzdem möchte, dass solche Kinder zur Welt gebracht werden, damit sie getauft und begraben werden können. Das, also so konservativ und erzchristlich ist diese Partei, dass das deren Prioritäten sind. Dabei ist das überhaupt nicht Mehrheitsmeinung in Polen. Also es gibt von 2018 zum Beispiel eine Umfrage, wo 70% der Menschen dagegen sind, dass Schwangerschaftsabbrüche verboten werden, wenn es irgendwie schwere gesundheitliche Probleme beim Fötus gibt. Und selbst die WählerInnen der PiS-Partei stimmen zu 40% dem zu, dass es dann nicht verboten werden sollte. Also es ist überhaupt kein drängender Wunsch gewesen, der irgendwie ihm zu noch mehr Wählerstimmen verholfen hätte. Aber wie gesagt, diese homophobe, frauenfeindliche Partei versucht also seitdem das durchzusetzen, hat das aber politisch nie gemacht, sondern hat jetzt das an das Verfassungsgericht gegeben. Da gab es also einen Prozess und das Verfassungsgericht hat einen Schwangerschaftsabbruch in Polen nun de facto unmöglich gemacht. Also es gab sowieso nur etwas über 1000 davon im vergangenen Jahr in Polen. Mal zum Vergleich, Deutschland hat etwas mehr als doppelt so viele Einwohner und bei uns gab es etwas über 100.000 im vergangenen Jahr. In Polen gab es etwas über 1000 und die waren fast alle deswegen nur legal, weil es bisher dort erlaubt war, wenn medizinische Indikatoren sagen, dass das Kind oder der Fötus schwerst geschädigt oder nicht überlebensfähig wäre. Nur dann ist es auch erlaubt. Es gibt noch einen anderen Grund, warum legal in Polen eine Schwangerschaft abgebrochen werden darf, und das ist nach einer Vergewaltigung. Allerdings gab es da 2019 ganze 3 Stück, weil die Staatsanwaltschaft muss das erlauben und die verschleppen das in der Regel. Dass das also dann doch nicht passiert. Die verschleppen so lange die Entscheidung, bis die Fristen durch sind und dann der Fötus zu alt ist und dann nicht mehr die Schwangerschaft abgebrochen werden darf. Und es geht, wenn es wirklich eine ganz akute Gefahr für Leib und Leben der Schwangeren gibt, dann darf das auch noch passieren. Wenn man also diese beiden legalen, also das Gefahr für Leib und Leben und Vergewaltigung, wenn man diese beiden zusammenlegt, dann gab es in Polen im Jahr 2019 keine 40 Schwangerschaftsabbrüche. Das heißt, de facto ist das jetzt, sobald das veröffentlicht wird, diese Entscheidung des Verfassungsgerichts, ist es illegal in Polen, bis auf wirklich winzig, winzig wenige Ausnahmen, eine Schwangerschaft abzubrechen, egal was die Umstände sind. Das ist so, so unglaublich und so gigantisch, dass sowas mitten in der Europäischen Union passieren kann. Ich meine, das ist ja auch in Polen, hat das ja zu wahnsinnigen Protesten geführt. Es sind allein in Warschau vorvergangenes Wochenende, also nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende davor, sind mindestens 100.000 Menschen auf die Straße gegangen. In ganz vielen anderen Städten auch, also überall Zehntausende Protestierende. Es scheint jetzt so, als würde die Regierung da zumindest ein bisschen drauf reagieren. Denn damit das Urteil zu der neuen Regelung in Kraft tritt, muss sie das halt veröffentlichen, also offiziell verlautbaren. Und das ist zumindest bisher noch nicht passiert. Es kann also sein, dass die Regierung jetzt versucht, doch noch mal irgendwie einen Kompromiss zu finden, damit halt die Verschärfung nicht ganz so heftig ausfällt, um dann eben diesen politischen Widerstand zu brechen. Aber ich finde, dass das ja eigentlich mal ein Anlass ist, um drüber zu sprechen. Also ich meine, ich habe jetzt eben gesagt, in Deutschland sind es 100.000, die ungefähr stattfinden pro Jahr. Und selbst hierzulande ist die Regelung ja unglaublich streng und frauenfeindlich. Also mit dieser Beratungspflicht und dass also nur bestimmte Ärzte das machen dürfen, dass die aber das noch nicht mal auf ihrer Website überhaupt nur angeben dürfen, dass sie das anbieten. Sie dürfen nicht informieren, weil das wird dann sofort unter diesen Werbeparagraphen gestellt, der immer noch nicht abgeschafft ist. Und auch die Tatsache, dass es halt auch bei uns ja nicht legal ist, sondern nur straffrei. Also selbst das ist ja eigentlich schon total rückständig. Und unser Nachbarland ist also nicht nur ähnlich rückständig, sondern war schon vorher viel rückständiger und frauenfeindlicher und wird also jetzt, das eskaliert also jetzt noch mehr. Finde ich einfach in einem europäischen Land, was ich irgendwie zivilisiert nennen möchte, finde ich, kann man nicht die Hälfte der Bevölkerung, die Rechte der Hälfte der Bevölkerung so sehr unterdrücken und wegnehmen. Und deswegen ist das einfach ein wahnsinnig diskussionswürdiges Ding und was, denke ich, auch mehr Aufmerksamkeit kriegen sollte. Und deswegen ist es gut, wenn da jetzt so viele Menschen auf die Straße gehen. Aber es reicht eigentlich nicht, wenn die Regierung das nur zurücknimmt, weil auch die bisherigen Regelungen unfassbar streng sind.
Ja, es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass diese Entscheidung dieses Gerichts jetzt da sehr viel ins Rollen gebracht hat. Wahrscheinlich hat das damit auch die PiS-Partei nicht gerechnet. Es gab ja auch Proteste sogar hier in Berlin, habe ich mitbekommen, vor polnischen Institutionen. Und was mir übrigens nicht bewusst war, was du gesagt hast, dass Abtreibung als Wort sozusagen eine politische Färbung inzwischen bekommen hat. Also das war ja auch das Wort, was durchaus Feministinnen in den 60er und 70er Jahren genutzt haben.
Früher war das auch nicht so, aber ja, es ist inzwischen negativ geframed.
Okay, das war mir nicht bewusst, ja. Wobei das immer noch viel auch in Pressartikeln drin steht,
Abtreibungsrecht. Ja, auf jeden Fall, das stimmt schon, ja.
Genau, aber es ist, auf jeden Fall hatten wir in Deutschland sehr lange diesen Kompromiss, während das ja ein Thema war, was in den USA zum Beispiel zwischen den politischen Lagern immer sehr kontrovers diskutiert wurde. Das ist für die Republikaner ein sehr wichtiges Thema für viele, also da sich für eine Verschärfung einzusetzen, aus zumindest vordergründig christlichen Motiven, war das ja in Deutschland meinem Empfinden nach über Jahrzehnte, also in den 90er Jahren, in denen ich aufgewachsen bin, war das überhaupt kein Thema mehr. Das schien irgendwie so ein bisschen unter diesem Mantel des Kompromisses einfach verdeckt zu sein. Und ich hatte immer das Gefühl, keine der Seiten ist so richtig zufrieden mit dem Kompromiss, aber irgendwie hat man sich da geeinigt. Und das scheint auch aufzubrechen, habe ich zunehmend das Gefühl. Und zwar von beiden Seiten. Also es gibt eine ganze Reihe von Feministinnen und Feministen, die den Paragraph 218 nochmal grundsätzlich abschaffen wollen oder sehr grundlegend reformieren wollen, Paragraph 219, also dieses Werbeverbot abschaffen wollen, und gerade so aus AfD-Richtungen und auch teilweise noch CDU, CSU gibt es ja auch immer wieder diese Stimmen nach Verschärfung. Meiner Empfindung nach könnte das durchaus auch in Deutschland noch stärker wieder politisches Thema werden, was es über Jahrzehnte irgendwie nicht war, nachdem man dann, ich weiß gar nicht genau, wann dieser Kompromiss geschlossen wurde mit, man stellt es straffrei unter bestimmten Voraussetzungen. Ich glaube, das war in den 70ern oder 80ern, ich weiß nicht genau.
Ich weiß leider nicht genau, wann das war, aber ja, also wirklich frauenfreundlich war die Gesetzgebung in Deutschland noch nie. Ich habe auch das Gefühl, dass zumindest in der öffentlichen Auseinandersetzung das Thema lange Zeit irgendwie so unter ferner Liefen halt abgehandelt wurde. Es ist aber schon so, dass in den letzten Jahren dieser Rechtsrahmen de facto in dem, was halt wirklich passiert, eher in Richtung Frauenfeindlichkeit verschoben wurde. Also so wie er angewendet wird. Es gibt ja inzwischen viele Gegenden, wo es einfach kaum noch Ärzte oder Ärztinnen gibt, die das anbieten. Es gibt ja dieses viel zitierte Beispiel von dem einen Arzt in Bayern, der irgendwie sagt, wenn ich aufhöre, gibt es in 200 Kilometer Umkreis niemanden mehr, der einen Schwangerschaftsabbruch anbietet und der eigentlich schon in Rente gehen will und das aber nicht tut. Ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist, aber das habe ich auf jeden Fall damals schon gelesen und dachte, wie heftig. Den bekannten Fall mit Christina Händel, die ja die Ärztin, die geklagt hat gegen dieses Werbeverbot, beziehungsweise die verklagt wurde und auch verurteilt wurde zu einer Strafzahlung, weil sie einfach nur auf ihrer Homepage geschrieben hat, dass sie das anbietet, ohne irgendwie zu sagen, sonst irgendwie das inhaltlich aufzuladen. Sie hat einfach nur gesagt, das sind die verschiedenen Methoden, die es gibt. Die biete ich übrigens an. Kommen Sie her, wenn Sie sich dazu beraten lassen wollen. Das hat schon gereicht, um nach diesem 219a verurteilt zu werden. Und es gibt ja auch schon erste Berichte von Kliniken, wo also dann Gegner von Schwangerschaftsabbrüchen sich auch in Deutschland davor stellen und Leute belästigen, die dorthin gehen wollen und so.
Genau, also, das, was es in den USA schon seit Jahrzehnten gibt.
Genau, also diese ganze Debatte, ja, also wenn es was hoffentlich irgendwie eine gute Auswirkung hat, dann, dass da jetzt so viele Menschen auf die Straße gehen und dass wir halt vielleicht auch mal langsam lernen. Ich kann das nicht verstehen, wie man auch in so einer männerdominierten Regierung wie in Polen der Meinung ist, dass es eine gute Idee wäre, die Rechte von Frauen so weit einzuschränken und so weiter einzuschränken. Also wenn es was Gutes hat, dann hoffentlich, dass das Thema noch mal ein bisschen bewusster ist, ein bisschen höher auf die Agenda kommt und wieder vielleicht auch nach Jahrzehnten der gefühlten Stagnation oder sogar Zurückentwicklung da noch mal gesellschaftspolitisch ein bisschen weiterkommen.
Ja, ich glaube, der Grund, warum in Deutschland die Rechtspraxis frauenfeindlicher geworden ist in den letzten Jahren, ist vor allen Dingen daran zu suchen, dass es eben diese Aktivisten gibt, die sich zum Hobby gemacht haben, irgendwelche Ärzte und Ärztinnen anzuzeigen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Da gibt's ja einige Leute, die haben dreistellige Anzahl von Anzeigen geschrieben gegen solche Ärzte und Ärztinnen. Und ich glaube, das zwingt die Gerichte sozusagen da, sich dann entsprechend der aktuellen Rechtslage Urteile zu fällen, wahrscheinlich auch häufig gar nicht unbedingt in Übereinstimmung mit der Überzeugung dieser Richterinnen und Richter. Aber so ist die Rechtslage. Also wenn jetzt jemand aktuell auf seiner Webseite angibt als Arzt, als Ärztin, dass er oder sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt, dann ist das nach aktueller Rechtslage so zumindest Urteile. Ist das eine unerlaubte Werbung für diese Dienstleistung? Und das wurde, glaube ich, einfach ganz lange nicht verfolgt, weil es da niemanden gab, der solche Dinge angezeigt hat. Und das hat sich aber geändert. Also ich vermute, das ist vor allen Dingen durch diese Anzeigen, durch dieses Hobby von irgendwelchen Aktivisten, da diese Leute anzuzeigen, dadurch ist die Praxis einfach so viel restriktiver geworden in den letzten Jahren gegenüber Ärzten und Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und zu der Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche in Polen muss man ja auch dazu sagen, das sind die, die jetzt sozusagen unter dem aktuellen Rechtsrahmen offiziell durchgeführt wurden. Natürlich gibt es, wie immer, wenn Schwangerschaftsabbrüche größtenteils illegalisiert werden, gibt es natürlich ganz viele illegale und heimliche Schwangerschaftsabbrüche. Und es gibt natürlich auch vermutlich sehr viele Frauen, die ins benachbarte Ausland fahren, um das durchzuführen. So war das ja früher auch in Deutschland, dass die Frauen dann in die Niederlande zum Beispiel gefahren sind, wo Schwangerschaftsabbrüche früher nicht strafbar gestellt wurden als in Deutschland. Also solche Ausweichbewegungen gibt es natürlich sowieso immer. Und das sollte man, egal wo man jetzt, auf welcher Seite man da steht bei dieser Debatte, sollte man sich das einfach auch bewusst machen, dass eine Illegalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen einfach auch das Leben dieser Frauen gefährdet, wenn sie beginnen, dann eben illegal und ohne ärztliche Unterstützung, also versuchte Schwangerschaftsabbrüche zu begehen.
Also diese ganze Debatte ist eigentlich total anachronistisch, finde ich. Es hat jetzt tatsächlich auch in Polen ja Bewegung gegeben, insofern, also das wird wahrscheinlich auch die PiS-Partei dazu bewegt haben, das jetzt noch nicht zu veröffentlichen, das Urteil, weil eigentlich müsste sie das laut Prozedere schon längst getan haben. Sie ist halt schon auch in den Umfragen stark abgestürzt landesweit, seit die Proteste dort stattfinden. Bleibt zu hoffen, dass zumindest wenn solche radikalen Entscheidungen getroffen werden, dass da dann doch noch genug Leute aufstehen und vielleicht auch ihre Wahlentscheidung ändern, um dafür ein Umdenken zu sorgen. Aber ja, da sehen wir halt einfach, wir sind da noch lange nicht so weit gesellschaftspolitisch, wie wir das vielleicht sein sollten.
Aber es ist zumindest ermutigend zu sehen, dass die Bevölkerung in großen Teilen dann vielleicht doch nicht ganz so rückschrittlich und konservativ und tiefkatholisch ist, wie man es vielleicht denken würde angesichts der Wahlergebnisse, die diese sehr rechte Partei da ja regelmäßig einfahren kann.
Müssen wir auch im Auge behalten. Und ja, keine so wahnsinnig gute Nachrichtenlage, wobei zumindest unser erstes Thema, das wir heute hatten, also wir haben zwar erzählt, was da alles noch schiefgehen kann, aber zumindest das ist ja eigentlich eine positive Nachricht, dass Joe Biden vielleicht dann ja doch, wenn alles klappt, der nächste Präsident der USA wird.
Wir erhoffen uns jetzt wahrscheinlich beide auch nicht super viel von Joe Biden, aber allein schon wieder einen Präsidenten zu haben, der nicht aktiv die Demokratie angreift, Rechtsstaatlichkeit angreift, Pressefreiheit angreift, verbal, das ist ja schon ein Fortschritt. Und Biden hat ja schon angekündigt, dass er zum Beispiel auch dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten möchte. Und alleine dafür würde es sich schon wirklich lohnen, wenn wir es schaffen, oder das heißt wir, wenn es die Amerikaner schaffen, da ihren Präsidenten abzuwählen.
Genau.
Mit diesen Worten würde ich sagen, entlassen wir euch dann mal wieder in die Woche und verabschieden uns und freuen uns wie immer, wenn ihr uns bewertet in diversen Podcast-Apps oder uns gerne auch schreibt an post@stefan.de. Der erste Stefan mit PH und der zweite mit F.
So sieht's aus. Von mir auch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Woche noch und bis bald. Ciao.
Tschüss.